Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Außenministerin und niederländische Außenministerin diskutieren bilaterale und internationale Fragen. Muhammadiyah übergibt Herzschock-Ausrüstung an Palästina-Krankenhaus. Indonesien und Kambodscha diskutieren über Frauenförderung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Präsident Joko Widodo begrüßt den Bau des MBC College of Future Studies. Das Ministerium für Recht und Menschenrechte setzt sich für Verwirklichung erstklassiger Einwanderung in Indonesien ein. BI-Gouverneur bezeichnet Indonesiens Wirtschaft als eine der besten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi traf sich am Mittwoch, den 31. Januar, in Den Haag zu einem bilateralen Treffen mit der niederländischen Außenministerin Hanke Bruinslot. Außenministerin Retno Marsudi sagte, die Niederlande seien einer der wichtigsten Partner Indonesiens in Europa. Die Niederlande sind auch Europas größter Handels- und Investitionspartner. Außenministerin Retno Marsudi erklärte weiter, dass sie bei dem Treffen bilaterale und internationale Fragen erörtert hätten.
In Bezug auf bilaterale Fragen betone ich mehrere Dinge. Erstens die Hoffnung, dass der Aktionsplan für 2024 der im Oktober letzten Jahres gemeinsam von Außenministerin Hanke und mir in Jakarta unterzeichnet wurde, gut umgesetzt werden kann. Ich bekräftige mehrere Prioritäten für die bilaterale Zusammenarbeit, einschließlich der Energiewende, digitaler Industrie und auch die Rückkehr indonesischer historischer Gegenstände. Ministerin Retno Marsudi vermittelte Ministerin Hanke auf, wie wichtig es sei, dass die beiden Länder weiterhin bei der Stärkung einer nachhaltigen Palmölproduktion zusammenarbeiten. Außenministerin sagte, dass 14% der gesamten Exporte Indonesiens in die Niederlande in Form von Palmöl erfolgten. Die niederländische Außenministerin bekräftigte außerdem ihr Engagement für eine Zusammenarbeit im Rahmen der Entwicklung der neuen Hauptstadt, insbesondere in Bezug auf Wasser und nachhaltige Städte. Die Niederlande brachten außerdem ihre volle Unterstützung für den Antrag Indonesiens auf Mitgliedschaft in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zum Ausdruck. Die zentrale Führung von Muhammadiyah übergab in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft des Palästinensischen Roten Halbmonds, PRCS, medizinische Ausrüstung an das Palästinensische Krankenhaus in Ägypten in Form von Herzschockgeräten und Winterheizungen, medizinische Ausrüstung in Form von zwei automatischen externen Defibrillatoren und einem Diathermiegerät wurde direkt symbolisch vom Sekretär von Lazismo übergeben und vom Direktor des Palästina-Krankenhauses Dr. Muhammad Ramadan entgegengenommen.
Der Koordinator des Mohammedia EMT Advanced Teams, Naibul Umam, sagte in einer Erklärung am Mittwoch, den 31. Januar in Jakarta, dass Mohammediah weiterhin eine intensive Kommunikation mit dem palästinensischen Krankenhaus und PCRS aufrechterhalten werde. Seiner Meinung nach ist eines der wichtigen Dinge, die weiterhin diskutiert werden, die Möglichkeit anderer Arten von Hilfe. Die Patienten und Familien von Opfern der humanitären Krise in Gaza geleistet werden können. Unterdessen drückte PRCS-Generalsekretär Tarek Arafat seinen Dank und seine Dankbarkeit aus, weil Mohammediah stets Ernsthaftigkeit und Engagement bei der Unterstützung des palästinensischen Kampfes zeigt. Frauenförderung und wirtschaftliche Zusammenarbeit waren zwei Hauptthemen beim Treffen der indonesischen Botschaft in Phnom Penh und des kambodschanischen Parlaments. An dem Treffen nahmen am Dienstag, den 30. Januar, der Vorsitzende des kambodschanischen Parlaments, Samdeh Moha Ratsafeatika Tipadai Kuan Sudari, und der indonesische Botschafter Santo Darmo Sumarto teil. Botschafter Santo sagte, dass Frauen eine wichtige Rolle dabei spielten, die Wirtschaft eines Landes voranzutreiben. Er hofft auch, dass dieses Treffen der erste Schritt sein kann, die bilaterale Zusammenarbeit konkreter auszubauen. Die indonesische Botschaft in Phnom Penh hofft, die Bemühungen zur Stärkung von Frauen und zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit als Hauptschwerpunkt hervor. Bei dem Treffen erklärte Botschafter Santo, dass einer der konkreten Schritte darin bestehe, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verstärken. Derzeit ist Indonesien der sechstgrößte Partner Kambodschas mit einem Handelswert von über 1 Milliarde US-Dollar. Darüber hinaus unterstützt Indonesien die Verbesserung der Bildung kambodschanischer Bürger in Indonesien. Mittlerweile ist Samdeh die erste Frau, die es geschafft hat, die höchste Position als Parlamentspräsidentin in Kambodscha zu bekleiden. Dieses Treffen sorgte im Rahmen der Feierlichkeiten zum 65. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern für positive Impulse. Präsident Joko Widodo begrüßte den Bau des MBC College of Future Studies oder zukünftiger Studiencampus, der mit der Unterstützung der Regierung der Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, im Komplex der Yogyakarta Nahdlatul Ulama Universität eingerichtet wurde. Präsident Joko Widodo erklärte bei der Einweihung des UNU Yogyakarta Integrierten Campusgebäudes in Yogyakarta am Mittwoch, den 31. Januar, dass das MBZ College of Future Studies eine graduierten Schüler mit Schwerpunkt auf Zukunftsstudien ist. Als Schlüsselinitiative, um die Bereitschaft zur Begrüßung der Zukunft zu zeigen. Der Präsident würdigte die Unterstützung der Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, die Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützen nicht nur den Bau von Campusgebäude, sondern stellen auch Stipendien und Dozenten für die Forschung in strategischen Zukunftsfeldern wie Zukunftsgesellschaft, Biotechnologie und künstliche Intelligenz, KI, zur Verfügung. Das Ministerium für Recht und Menschenrechte setzt sich für die Verwirklichung einer erstklassigen Einwanderung in Indonesien ein. Der Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lawli, erklärte am Mittwoch, den 31. Januar, in einer Presseerklärung in Jakarta, dass Synergien zwischen den Ministeriumebenen bestünden. Der Generaldirektor der Einwanderungsbehörde, Silmi Karim, sagte, dass seine Partei weiterhin Verbesserungen vornehmen werde und das Grenzgebietsmanagement überwachen werde. Er sagte auch, dass das Generaldirektorat für Einwanderung die digitale Transformation der Migration intensiviere. Der Gouverneur der Indonesian Central Bank, Bank Indonesia, Peri Warjio, gab bekannt, dass die indonesische Wirtschaft die beste der Welt ist, bei der Vorstellung des indonesischen Wirtschaftsberichts 2023 am Mittwoch, den 31. Januar, erläuterte Periwarjo Beweise dafür, dass die indonesische Wirtschaft in der Lage ist, um mit anderen Ländern zu konkurrieren. Periwarjo sagte, dass man sich über den Indonesiens Erfolg bei der Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Erholungsprozesses freuen solle. Er ist auch optimistisch, im Jahr 2024 werde die indonesische Wirtschaft besser gehen, mit einem Wachstum von über 5%. Periwarjo prognostiziert auch, dass die Inflation bei 2,5 plus oder minus 1% kontrolliert wird. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.090,96 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.301,12 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.803 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-90%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Das indonesische Generalkonsulat in Hongkong startet ein KI-basiertes indonesisches Bürgerschutzprogramm. Das Generalkonsulat der Republik Indonesien in Hongkong hat ein auf künstlicher Intelligenz basierendes indonesisches Bürgerschutzprogramm gestartet, um die Dienstleistungen für indonesische Bürger in Hongkong und Macau zu verbessern. Das Generalkonsulat der Republik Indonesien in Hongkong hat ein auf künstlicher Intelligenz basierendes indonesisches Bürgerschutzprogramm gestartet, um die Dienstleistungen für indonesische Bürger in Hongkong und Macau zu verbessern. Der indonesische Generalkonsul in Hongkong, Yul Edison, erklärte in einer schriftlichen Erklärung, die Antara am Montag erhielt, dass das indonesische Generalkonsulat in Hongkong durch enge Abstimmung mit Teilen der Regierung von Hongkong und den Arbeitsagenturen stets Verbesserungen vornehme. Das indonesische Generalkonsulat in Hongkong reagiert auch stets auf messbare Eingaben und erleichtert die Lösung von Fällen und Service-Innovationen durch KI-basierte Hotlines. Diese Erklärung wurde während des Indonesian Citizen Protection and Interactive Dialogue Program am 28. Januar 2024 abgegeben, an dem indonesische Wanderarbeiter, Studenten und Fachkräfte teilnahmen. Laut Yul Edison besteht eines der Hauptarbeitsprogramme des indonesischen Generalkonsulats in Hongkong im Jahr 2024 darin, die Dienstleistungen für indonesische Bürger durch den Einsatz von auf künstlicher Intelligenz basierenden Hotlines und das Erscheinen der neuesten Website zu verbessern. Die Aktivität selbst zielt darauf ab, Berichte und öffentliche Rechenschaftspflicht für die Leistung des indonesischen Generalkonsulats in Hongkong im Jahr 2023 und das geplante Arbeitsprogramm für 2024 bereitzustellen. Die Hotline nutzt Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, um allgemeine Informationen zu sammeln, schnell auf eingehende Fragen zu reagieren und Nachrichten an die Verantwortlichen weiterzuleiten. Wenn bestimmte Fälle festgelegt werden, die eine sofortige Sonderbehandlung erfordern. Neben der Hotline hat das indonesische Generalkonsulat in Hongkong auch eine benutzerfreundliche Website zur Verbreitung öffentlicher Informationen entwickelt. Auf der Website kemlu.go.id/hongkong/id können indonesische Staatsbürger in Hongkong wichtige Informationen zu verschiedenen Dienstleistungen des indonesischen Generalkonsulats in Hongkong finden. Diese Dienstleistungen umfassen konsularische Angelegenheiten, Pässe, Einwanderung, Schutz, soziokulturelle und wirtschaftliche Informationen, Veröffentlichungen über die Aktivitäten des indonesischen Generalkonsulats in Hongkong und andere relevante Informationen. Die Entwicklung dieser auf künstlicher Intelligenz basierenden Hotline wurde vom indonesischen Generalkonsulat in Hongkong in Zusammenarbeit mit Telin Hongkong durchgeführt. Telin ist eines der in Hongkong tätigen indonesischen Staatsunternehmen. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 1. Februar. Wir beginnen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 1. Februar 1979, an dem der Religionsführer Ayatollah Khomeini nach Iran zurückkehrte. Ayatollah Khomeini war ein iranischer Religionsführer und Schia-Politiker. Am 1. Februar 1979 kehrte Ayatollah Ruhullah Khomeini nach Iran mit dem vollen Sieg zurück, nachdem er 15 Jahre ins Exil in Frankreich von der Schah-Regierung gesiegt worden war. Die Rückkehr von Khomeini fiel auf 2 Wochen, nachdem Schah und seine Familie das Land verlassen hatten und die Islamische Revolution, die eine fundamentalistische Regierung unter der Führung von Khomeini hier vollbrachte, eingesetzt wurde. Er war der iranische Revolutionsleiter in 1979, der den Zeuge des Sturzes vom iranischen Schah Mohammad Reza Pahlavi war. Nach der Revolution wurde Khomeini zum Staatsoberhaupt dieses Landes. Wir kommen jetzt zum 1. Februar 2003, an dem die Raumfähre Columbia explodierte. Die amerikanische Raumfähre Columbia explodierte in der Luft, sobald sie auf dem Raumfahrtzentrum Kennedy, Florida, den Vereinigten Staaten am 1. Februar 2003 landen wollte. Alle 7 Astronauten an Bord der Raumfähre Columbia starben bei diesem Unfall. Nach Angaben der US-amerikanischen nationalen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA ereignete sich diese Katastrophe, als diese in 1981 gebaute Raumfähre in einer Höhe von 60.000 Fuß über der Erde mit einer Fahrgeschwindigkeit von 20.000 km pro Stunde erreichte. Die Columbia-Katastrophe wurde durch ein sehr großes Stück zum Stoff verursacht, das auf die Tragfläche traf und ein Loch in den Südplatten hinterließ, wodurch die Raumfähre beim Eindringen in die Atmosphäre gefährdet ist. Vor der Explosion hatte diese Raumfähre ihre 28. Mission, nachdem sie am 16. Januar 2003 abgeflogen war. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 1. Februar 2007, der Überschwemmung in Jakarta. Jakarta und die umliegenden Gebiete wurden am 1. Februar 2007 von einer großen Überschwemmung heimgesucht. Die Überschwemmung wurde durch heftige Regenfälle ausgelöst, die am Spätnachmittag des 1. Februar bis zum nächsten Tag, dem 2. Februar, andauerten, sowie durch die großen Wassermengen in reichen Flüssen, die Jakarta durchqueren. Die Überschwemmung 2007 war umfangreicher und forderte mehr Menschenopfer als eine ähnliche Überschwemmung in den Jahren 1996 und 2002. Berichten zufolge starben mindestens 80 Menschen, weil sie von der Flut weggerissen wurden, elektrischen Schlag oder Krankheit hatten. Die materiellen Verluste wegen des Niedergangs von Wirtschaftskreisen werden bis 4,3 Millionen Rupiah gesetzt. Mindestens 320.000 Einwohner wurden bis zum 7. Februar 2007 evakuiert und ausgelagert. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu ku padamu, oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
Voice of Indonesia.
Di berjarak unsur Indonesia hat heute das Thema die Ministerin für Umwelt und Fortwirtschaft erklärte, dass die Rolle von Naturschutzinstitutionen die Bewirtschaftung mit lebenden Pflanzen und Tieren unterstützt. Siti Nurbaya Bakar, Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, sagte, Naturschutzinstitutionen spielten eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Bewirtschaftung mit lebenden Pflanzen und Tieren und der Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Naturschutzeinrichtungen sind ein Mechanismus zur Bewirtschaftung von Tieren außerhalb ihres Lebensraums, der durchgeführt wird, um die Bewirtschaftung mit lebenden Pflanzen und Tieren in ihrem Lebensraum zu unterstützen. In einer Erklärung am Dienstag, den 30. Januar in Jakarta, sagte Ministerin Siti Nurbaya, dass Naturschutzeinrichtungen im öffentlichen Interesse eine wichtige Funktion hätten. Die Elemente des Naturschutzes, der Bildung und der gesunden Erholung vereint. Neben dem Naturschutzaspekt haben Naturschutzinstitutionen ihrer Meinung nach auch kommerzielle Aspekte, die eine Genehmigung der Regierung erfordern. Bei dieser Genehmigung handelt es sich um die Befugnis des Staates zur Betriebsführung von Naturschutzeinrichtungen. Tatsächlich haben Naturschutzeinrichtungen auch das Potenzial, einen Kohlenstoff Ökonomischen Wert zu erzielen, wenn die Vegetationsdecke im Gebiet der Naturschutzeinrichtung den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren sowie Kohlenstoff speichern und absorbieren kann. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft führt derzeit follow netzing 2000 dryc udon neto colon stop absorption imwal uns lunch nutsum zetor ein was im enklang biden chilen uns absichten von kanming montreal globaler ramen udi arten vielfalt über ein kommen über die biologische vielfalt cbd state im ramen von follow netzing 2000 dryc ist der Süd der biologischen Vielfalt eine Minderungsmaßnahme, beispielsweise durch Eingriffe in sie entwickelnde Populationen und Lebensräume. Ministerin Siti Nurbaya Bakar erklärte, dass die Nutzung des wirtschaftlichen Werts von Kohlenstoff im Hinblick auf den Landstatus in Natursud-Institutionen der im Allgemeinen zu Eigentumsrechten wird die Möglichkeit bietet, Kohlenstoffprogramme zur Aufforstung und Rehabilitation und Wiederaufforstungsprogramme ARR zu entwickeln. Kohlenstoffprogramme in Natursud-Einrichtungen können auch eine Einnahmemöglichkeit sein, um ein besseres Tiermanagement zu unterstützen und Qualitätsstandards einzuhalten. Derzeit gibt es 82 Einheiten von Natursud-Einrichtungen von öffentlichem Interesse, die beim Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft registriert sind. Ministerin Siti Nurbaya ist sich jedoch bewusst, dass nicht alle Natursud-Institutionen über ausreichende Infrastruktur und Ressourcen für die Bewirtschaftung mit lebender Pflanzen und Tiere verfügen. Das Konzept der Naturschutzakademie muss unterstützt werden, indem die Management mit Arbeiterkenntnissen im Tiermanagement erwerben können. Zu den Fachkenntnissen und Human Resources in ihren Bereichen gehören dann Kuratoren, Halter und Zuchtbuchhalter. Um Züchtungstechnologie zu nutzen, können Sie Ihr Wissen mit anderen Naturschutzinstitutionen wie Züchten oder sogar Naturschutzbeauftragten vor Ort teilen. Die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft betonte, dass Naturschutzinstitutionen professionell geführt werden müssen und eine repräsentative Infrastruktur sowie Managementpersonal mit Fachkenntnissen im Bereich Naturschutz bereitstellen müssen, um maximale Ergebnisse bei der Reduzierung der CO2-Emissionen zu erzielen. Das war unser Indonesien.
Hidupkan terasa.
Voice of Indonesia.
Dimulai dengan program Bunda Baris Indonesian Willy Ih Inan dan Stant Jelenga Postelen. Di bursa am cintun Desember 2020 ada sweat juster Rise Magazine Lonely Planet hanya lista di F Best and Stranger Indonesian 4.3 Mac Johansson Enlightener Journalist Austin for Einigen Staten Stifter Dry Standard in the Province West Nusa Tenggara as the best in Indonesian Ain. Ainer Davon is the strand Jelenga im District Jerewe im Becik West Sumbawa. Rotmark Johansson Chel the Jelenga strand to the Western strand while Zeno Wellen with Plaza Zin. Is a strand did no 50 km from Hafen Pototano and Van Lick for folk bekanter massen over the western left hand brick und eignet sie sehr gut für professionelle Surfer und fortgesittene Amateure. Die Buchsure der Strand Jelenga ist von einer wunderschönen Hügellandschaft umgeben. Grünes Gras und niedrige Bäume füllen den gesamten Hügel. Auf der Nordseite bietet der Jelenga Strand einen weißen Sandstrand mit ruhigem, türkisfarbenem Wasser, der sich sehr gut zum Schwimmen, Kajakfahren und Sand-Paddleboarding eignet. Dieser Strand ist auch für sie geeignet, die gerne surfen. Der Strand Jelenga ist ein Ziel von Surfern, da er über anspruchsvolle Wellen verfügt. Die Wellen an diesem Strand kommen aus der Mitte des Ozeans. Diese herausfordernden Wellen entstehen, weil West Sumbawa im Norden vom Flores Meer, im Süden vom Indischen Ozean und der Alastrasse umgeben ist. Viele Leute bezeichnen den Strand Jelenga als Narben Reef, weil die Wellen die Form größerer Röhren haben und mehrere Meter hoch sind. Die Besucher, wenn es Abend wird, sollten sie noch nicht nach Hause gehen, sondern genießen sie die Schönheit des Sonnenuntergangs an diesem Strand. Die Abtufung der Himmelsfarben gemäß mit dem klaren blauen Wasser des Meeres trägt zur Schönheit dieses Strandes bei. Die Einrichtungen am Strand Jelenga sind recht vollständig. Hier gibt es einen Parkplatz, Essenstände, Toiletten, einen Sumpf, Ausrüstungsverleih und Unterkünfte. Liebe Zuhörer, das war Bunda Baris Indonesia. Auf Wiederhören!
Pernah berhenti untuk selalu percaya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem Post in Postblock Surabaya. Viel Spaß dabei. Musik. Liebe Zuhörer, Post in hat gestern am 28. Januar mit der sanften Einführung von Postblock Surabaya im Postblockgebäude in der Straße Kebon Rojo in Surabaya einen neuen kreativen Raum für die Menschen in Surabaya eröffnet. Der sanfte Start von Postblock Surabaya fand im Rahmen der Veranstaltung von Seria Surabaya statt. Mit dieser Veranstaltung stellt Postblock Surabaya der breiten Öffentlichkeit vor, dass es einen kreativen Mittelpunkt gibt, den man gemeinsam genießen kann. Der Hauptdirektor von PT Pos Indonesia, Faizal R. Jumadi, sagte, dass Postblock Surabaya das Engagement von Pos Indonesia darstellt, der Gemeinschaft sowohl Wirtschaftsakteuren als auch Gemeinden und anderen Gruppen kreativen Raum zu bieten. Er hofft, dass die Präsenz des Postblock Surabaya die Wirtschaft der Menschen in Surabaya ankurbeln kann. Postblock Surabaya befindet sich in der Straße Kebon Rojo in Surabaya, genau in dem Gebäude, in dem sich früher das Postamt von Surabaya befand. Der auf einer Fläche von 13.950 Quadratmeter errichtete Postblock ist ein kreativer Raum für verschiedene Kunst- und Kulturveranstaltungen, kreative Community-Treffen, Unterhaltung und kuratierte UMKM-Geschäftsförderung. Postblock Surabaya ist nicht nur als kreativer Ort, sondern auch ein historisches Touristenziel, da es sich bei diesem Gebäude um ein anderthalb Jahrhundert altes niederländisches Kulturerbe handelt. Liebe Zuhörer, das Gebäude von Surabaya Postblock ist auch für seine Geschichte als der Ort bekannt, an dem der erste Präsident der Republik Indonesien, Insinyur Soekarno, besuchte, die Hogere Bürgerschule. Deshalb präsentiert Postblock auch die Soekarno Galerie als eine Art Erinnerungsstück an die Spuren des Proklamators in diesem Gebäude. Darüber hinaus gibt es auch eine Postgalerie, in der Postsendungen wie Briefmarken, alte Postsendungen und sogar Motorräder der Postboten ausgestellt sind. Faizal Rohmat Jumadi, der Geschäftsführer von PT Pos Indonesia, sagte, dass der Renovierungsprozess für dieses über 100 Jahre alte Gebäude derzeit vollständig abgeschlossen sei. Derzeit befindet sich PT Pos Indonesia im Kurationsprozess für UMKM-Akteure, die Postblock später zu einem Schaufenster für ihre kreativen Produkte machen werden. Ihm zufolge werden UMKM im kommenden März mit dem Beitritt beginnen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein altes Poplied Indonesiens, gesungen von Mayang Sari. Diese Sängerin, deren vollständiger Name Agustina Mayang Sari ist, ist eine Sängerin aus den 1990er Jahren. Von beiden älteren Teilen erbte sie künstlerisches Blut. Ihr Vater ist Puppenspieler und ihre Mutter ist Sängerin. Es ist auch bekannt, dass Mayang Sari die Fähigkeit besitzt, javanische Lieder zu singen. Ia nama world ye doh pekan nah dem si sih dem pop genre cuanta un Liebeslieder sang. Einer der Pop-Hits aus Mayang Sari ist das Lied Tiada Lagi oder auf Deutsch Nicht mehr. Dieses Lied ist auf dem Album Tiada Lagi oder auf Deutsch Nicht mehr, das im Jahr 1998 veröffentlicht wurde. Der Text dieses Liedes erzählt vom Scheitern der Liebe. Liebe Musikfreunde, hier ist Mayang Sari mit dem Lied Tiada Lagi. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai.